Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier. So, genau, wir sind jetzt wieder da.
Der Raff und der Micky.
Der Raff und der Micky. Und wir haben den zweiten Film für heute durchgeguckt. Also, beziehungsweise für euch nicht, aber für uns ist es heute der zweite Film, den wir gerade gesehen haben.
Ja.
Mickys Wahl. Und du darfst den Titel droppen.
Wir haben den Film, den wunderschönen Film, so viel sei vorweg gesagt, Rockstar von 2001 geguckt. Und ich starte mal direkt mit der Frage: Kanntest du den Film schon und warum nicht?
Ja, ich kannte den tatsächlich nur auszugsweise. Also irgendwie habe ich den mal auszugsweise gesehen, wenn der im Fernsehen kam.
Das ist live, das und passiert. Das hier wird passiert, auch gehustet, genau. Hier wird geräuspert.
Das
alles
passiert, wenn man hier die Crackpipe vorher durchzieht. Und habe wirklich nur Ausschnitte gesehen. Ich erinnere mich, aber ich kann hier gar nicht mehr sagen, welche Ausschnitte ich aus dem gesehen habe. Ich erinnere mich dunkel irgendwie, dass das irgendwie auch so eine Türsteher-VIP-Szene war und irgendwas auf der Bühne halt. Und hab den jetzt tatsächlich das erste Mal komplett gesehen und fand ihn sehr cool. Der ist auf jeden Fall eine super auf 90 Minuten plus minus, ne, ungefähr, ja. Destillierte Rockstar-Geschichte, die man halt so oder so ähnlich natürlich schon kennt, wenn man in der Materie drin ist. Es geht ja auch so darauf, es basiert ja wohl auch etwas auf der Geschichte von Tim Ripper Owens, ja, der bei Judas Priest Rob Halford ersetzt hat. Und ja, das so mein erster Eindruck dazu. Was natürlich noch sofort auffällt, viel Star Power in dem Film. Also sprich, ja, in der Band sind Leute dabei wie Zakk Wylde, Slash, irgendwo kommt halt auch Michael Starr kurz mal durchs Bild gehuscht, der damals natürlich noch ein absoluter Nobody in der weiten Welt war,
ja,
der dann ja später mit, Anfang der 10er Jahre mit Steel Panther oder Ende der Nuller Jahre, ich weiß nicht, wann das Debüt, 2009 oder 2011.
Auf jeden Fall, den kennt man von Steel Panther halt.
Genau, von Steel Panther halt, ne, und damit ist der dann groß geworden. Der ist halt auch kurz da, aber also wirklich ganz kurz.
Ja, ich frage das ja auch speziell dich, weil ich weiß, uns beide verbindet ja auch die Musik und also Rock und Metal. Und das ist ja auch so eine Sache. Und da denke ich, den Film sollte man wirklich gesehen haben, weil der verschönt auch nichts irgendwie. Da wird auch ganz klar Kante gezeigt. Aber gleichzeitig ist diese ein bisschen kritische, dramatische Aussage des Films auch so ein bisschen untergegangen und zerfetzt worden von den Kritikern damals. Und der konnte von seinen 38 Millionen Budget gerade mal 17 Millionen wieder reinholen und war damit auch eine Box-Office-Bomb.
Ja, okay. Zweite Bomb heute, die wir besprechen.
Mhm.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass der dann am Ende, der beschönigt da gar nichts, ne? Der nimmt da am Anfang einen so mit, als er dann, also vielleicht für Leute, die da mit der Judas Priest-Story nicht so vertraut sind, Tim Ripper Owens ist von Judas Priest aufgenommen worden, als Rob Halford die Band verlassen hat. Und er war halt auch davor in einer Judas Priest Coverband. Und
genau,
hat da deswegen die Stimme halt auch sehr, bin jetzt nicht der mega Judas Priest Fan, deswegen muss ich aufpassen.
Aber ähnlich angelegt.
Genau, dass ich mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen rede, aber der hat genau eine sehr ähnlich angelegte Stimme. Und hat dann ja zwei Alben mit denen eingespielt, Jugulator und Demolition, glaube ich. Und ich glaube, ein, zwei Live-Alben oder sowas sind da auch noch in der Zeit gewesen. Und Marky Mark, der die Hauptrolle spielt in diesem Film, auch bekannt als Mark Wahlberg, ist eben dieser Typ. Er spielt in einer Coverband von
der fiktiven Band Steel Panther.
Steel Dragon.
Steel
Panther ist keine fiktive Band.
Okay.
Die sind sehr, sehr
Steel
real.
Steel Dragon, natürlich.
Da waren wir auch beide doch schon mal zugegen und haben uns dieses hochkulturelle Ereignis reingezogen.
Zakk Wylde haben wir auch schon live gesehen.
Zakk Wylde haben wir auch schon live gesehen, ja. Zweimal habe ich den live gesehen.
Ja, ich nur einmal, aber.
Nee. Dreimal. Du hast ihn auch zweimal gesehen. Ich habe ihn dreimal gesehen.
Ja, ich habe ihn zweimal gesehen. Oh.
Du hast ihn einmal mit Ozzy gesehen. Und einmal mit Pantera haben wir den noch gesehen.
Ja, genau, mit Pantera. Ah.
Da ist er ja auch dabei mittlerweile. Crazy. Zumindest bei der Live-Reinkarnation. Ah, egal, das Fass machen wir jetzt gar nicht hier auf, ob das noch True Pantera sind oder nicht.
Ja.
Aber, genau, er ist in einer Coverband und ist da so auf jeden Fall so der, man kann das schon sagen, der ist da so der Number-One-Dude, der den Ton angibt.
Ja, und die treibende Kraft.
Die treibende Kraft. Ist aber halt wirklich so ein komplette Copycat. Also er hat wirklich seine ganze Persönlichkeit, seine ganze Bühnenpersönlichkeit und Gesangsstimme auf diesem Steel Dragon Sänger aufgebaut, was auch ziemlich am Anfang vom Film auch durchaus schon Thema ist. Ne? Der wohnt halt immer noch zu Hause bei seinen Eltern.
Absolut.
Sein Bruder ist Polizist und
nimmt den auch nicht für voll.
Nimmt den nicht für voll, der ist da schon auch eher im Leben und der mockt den ja auch wirklich genau dafür, dass der nicht seine eigenen Songs schreibt, sondern jemand anders sein möchte im Prinzip. Und das macht er ja auch sehr, sehr fanatisch. Ne? Da sieht man ja auch so an so Kleinigkeiten, dass der sich da, ne, da gibt es ja diese Szene nach dem Konzert, da treffen die noch so eine verfeindete Gruppe, die aber eigentlich genau ist wie die. Das sind auch so Klone von denen, die laufen genau, auch alle rum.
Auch eine Tribute-Band.
Genau, ne, auch so eine Tribute-Band.
Also hier wird Wert drauf gelegt bei dem Film auch, dass das nicht eine Coverband ist, sondern eine Tribute-Band.
Genau, weil wir wissen ja, der Unterschied ist, Tribute-Bands spielen halt von einer Band Sachen nach. Und Coverbands können halt von verschiedenen Bands Sachen nachspielen. So, für denjenigen, der es nicht wusste.
Ein bisschen Klugscheißerei. Ein
bisschen Klugscheißerei.
Ich muss dabei sein, ich bin ja auch dabei.
Ja. Da hältst du dich heute aber bis jetzt ziemlich zurück.
Ja, ja.
Was los? Alles in Ordnung?
Alles gut, alles gut. Nee,
Und
genau, erzähl ruhig
Genau, vielleicht das noch ganz kurz fertig. Also da sind auch durchaus Spannungen und man merkt, dass er nicht so im Leben da ist, wo er sein möchte. Auch im Job ist er unzufrieden, er macht da irgendwie so Technik-Support in irgendeinem Großraumbüro und repariert da Kopierer. Seine Freundin ist gleichzeitig seine Managerin und genau, und irgendwann kommt, also wird er bei seiner Band rausgeschmissen, weil der halt komplett humorlos da auch mit denen umgeht und wenn die auch nur die kleinste Note irgendwie anders spielen, dann
kann er das nicht haben.
Kann er das richtig nicht haben.
Perfektionist halt.
Und ja, aber halt so sehr verbissen und halt, die Band sagt ihm dann ja im Grunde auch nichts anderes als, ey, du nimmst das zu ernst, lass uns doch lieber unsere eigenen Sachen machen.
Ja.
Die Schiene. Und
schmeißen den raus.
Und schmeißen den dann raus. Und ich muss auch sagen, ich konnte es verstehen, weil ich fand den auch da schon echt nervig.
Ja, stimmt.
Aber so landet er dann halt dann per Glück, weil eben Steel Dragon ihren Sänger zu der Zeit halt auch rausschmeißen. Wegen dievenhaften Verhalten, ne? Die sagen dem dann ja auch, weil du Konzerte absagst, bla 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 bla.
Er scheint es nicht zu terminen und so weiter.
Genau, und so landet er dann halt den Gig und wird halt die neue Stimme von Steel Dragon.
Ja, seiner großen ikonischen Vorbildband wird er dann selber der Sänger. Und der Film nimmt einen dann halt mit in die Highs und Lows des Rockstar-Daseins. Man sieht Touren, man sieht Auftritte, man sieht Backstage-Partys und
Groupies ohne Ende.
Drogen, Verfall.
Hedonistisches Treiben.
Ja. Und also der Film nimmt einen am Anfang mit auf diese Fahrt und dann setzt da dieser dramatische Aspekt ein, weil der dann irgendwann begreift, das ist alles nur Schein.
Ja, und das macht der Film, finde ich, sehr, sehr cool, weil der nimmt einen am Anfang eben mit auf dieses coole Ding, der hat da auch wirklich dieses Gefühl, ja geil, ich hab's geschafft und alles cool und Party und alle Mädels
gute Laune, Musik
und
die ganze
ich hab Kohle.
Zeit.
Und, aber da merkt man auch relativ schnell, dass dann halt auch Risse in der Beziehung zu seiner Jugendliebe und Managerin, gespielt von Jennifer Aniston, aufkommen. Und dann siehst du eigentlich auch immer mehr, wie diese Scheinwelt, was das eigentlich alles für traurige Gestalten sind.
Ja.
Also ganz schlimm war irgendwie zum Beispiel die Szene, wo die Ehefrauen, die hinten dran fahren, so was das für...
Ja, die dürfen nicht im Tourbus mitfahren.
Weil die dann halt Groupies vögeln und wie die sich aber damit arrangieren, wie die sich das dann so schönreden, da schon morgens den Wodka saufen und so. Also im Grunde alles traurige Gestalten. Es gibt ja irgendwann, kurz bevor Mark Wahlberg dann irgendwann wieder aussteigt bei Steel Dragon, hat er ja ein Gespräch...
Spoiler!
Hat er ja dieses Gespräch mit dem Manager von denen, der hier... Für mich war das einfach nur Peter Pettigrew. Wer die Harry Potter-Filme gesehen hat, das ist Peter Pettigrew, das ist der Manager. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Das ist Peter Pettigrew. Jeder weiß, wenn ich Peter Pettigrew sage. Verdammte Krätze. mit dem hat er halt ein Gespräch, wo der dem erzählt, ja, ich war früher mal verheiratet und dann aber irgendwie hatte ich Panikattacke, weil wenn ich die Uni fertig mache, gleicher Job, und dann ist er weggelaufen, hat sich so diesem Rock'n'Roll-Zirkus angeschlossen. Und man merkt da auch, dass der damit
Wandervolk.
Dem wandernden Volk, genau. Und da merkt man auch, dass der eigentlich gar nicht so happy ist damit. Der erzählt dann immer noch von seiner Ex-Frau, dass die seinen besten Freund geheiratet hat, der Arzt ist, dass die 3 Kinder haben. Ne, da trägt der Film natürlich, auch vielleicht sagen, manch einer würde dann vielleicht sagen, trägt der Film dick auf. Aber er zeigt da, glaube ich, schon ganz gut diese Oberflächlichkeit halt. Ne? Also, dass so diese Party, die halt, dass das nicht ewig weitergehen kann.
Ja, und dass er sich da reingeflüchtet hat.
Und dass das letzten Endes alles so leere Hüllen sind, ne? Mhm. Die Szene, wo der eine, ich weiß gar nicht, der Bassist oder so, da Backstage liegt und diese Blutwäsche bekommt. So und
ganz beiläufig, also um es vielleicht kurz einzuordnen, gibt es dann einen der großen Auftritte von dieser im Film fiktiven Superband, die überall bekannt ist. Und im Backstage-Bereich ist dann wirklich eine Matratze aufgebaut und eine Blutinfusion, die am Leben hält quasi.
Ja, weil die Leber nicht mehr richtig arbeitet. Ja. Dabei raucht es sich natürlich eine Fluppe,
also,
wie man es macht.
Aber es ist auf jeden Fall mit einem scharfen Auge die ganze Zeit auch so pointiert. Ja. Aber ich finde, nie zu krass. Es ist nie zu vorwurfsvoll.
Genau, also der erhobene Zeigefinger ist da auf jeden Fall nicht dabei bei dem Film, was sehr cool ist.
Ja.
Und das passiert dramaturgisch auch noch bei der Stelle, wo Jennifer Aniston dann ja sagt, ey, ich weiß gar nicht, 2 Monaten Tour ist dann ja im Zeitraum, da gibt es dann irgendwann diesen Kalender, ne, wo die dann sagt, ja, ey, ich mach das hier nicht mehr mit. Ich mache mit einer Freundin, wir machen einen Café auf in Seattle und da fahre ich jetzt hin.
Die verlässt quasi die Situation und nicht sagt auf jeden Fall dem Mark Wahlberg Charakter dann noch.
Der Chris heißt und sich aber dann, Izzy. Sobald er da ist, Izzy nennen lässt.
Ja, die sagt dann halt zu Izzy, dass sie nicht ihn verlässt, sondern nur dieses Dasein, weil sie nicht mehr touren will. Sie hat keinen Bock, immer irgendwie hinten dran zu stehen und auch schlecht behandelt zu werden.
Ja.
Und
nichts zu machen.
Ja, und sie will ihr eigenes Leben aufbauen und nicht irgendeinem hinterherrennen.
Genau, weil halt auch die Frauen, die dann da, also die Ehefrauen von den Rockstars, die sind ja wirklich dann nur am Saufen und Geld ausgeben.
Kaputt.
Und shoppen so ganz seelenlose.
Ja, ja.
Zombies halt.
Aber den Punkt, du hast jetzt eben schon der Story, wir haben das jetzt ein bisschen abgekürzt, also gegen Ende des Films wird es dann so, dass Izzy dann auch wieder Steel Dragon verlässt und sich sogar selber dafür entscheidet, die zu verlassen, also noch nicht mal wartet, bis er rausgeschmissen wird oder das ganz interessant, weil der Film ist von 2001 und der basiert ja quasi auf der Figur von Tim Ripper Owens, aber der war zu diesem Zeitpunkt noch bei Priest.
Ah, siehst du, das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
Mhm.
Weil das war, wann ist das gegangen? Ende der 90er ist Rob Halford gegangen. Ja, und
97, 98,
sowas,
um die Ecke.
Ne?
Ja. Und der war zu dem Zeitpunkt noch bei Priest.
Ja, okay.
Zumindest war noch kein neues Album ohne ihn da.
Das meine ich auch. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass er damals noch bei der Band war. Ey, aber ist Rob Halford nicht schon nach der Painkiller irgendwann abgehauen?
Nee.
Ich bin mir nicht sicher. Ich guck's jetzt mal nach. Wie gesagt, ich bin bei Judas Priest.
Nee,
nicht
nee,
so,
ich meine Ende der 90er, 97, 98. Und es ist auf jeden Fall, ich finde es so ein bisschen Foreshadowing, aber zu der Figur Tim Ripper Owens, die quasi als Basisgrundgerüst dient, um dass ein Tribute-Band-Sänger sein Idol ersetzt, ist ja wirklich nur die Ausgangssituation. Also es gibt auch tatsächlich ein Clip, den ich gehört habe mit Rob Halford, der auch direkt gefragt wurde, hat der Film was hat der Film mit euch zu tun, wie sieht's da aus? Und der streitet das auch nicht ab, der sagt, das ist ganz klar, wir sind auch angefragt worden, ob das alles, ob das okay ist, aber die konnten sich nicht mit dem gesamten Konstrukt identifizieren und wollten aber auch gleichzeitig nicht irgendwie die Story verkomplizieren und da irgendwelche Sachen wieder verändern. Mhm. Und diese ganze Love Story gibt's ja gar nicht. Die ist ja quasi für den Film dazu mit erfunden Jennifer worden. Aniston, genau. Mhm. Ja. Und dann ist auf jeden Fall dadurch, dass es eben nur darauf basiert und nicht eine 1:1 Nacherzählung der wahren Geschehnisse ist, konnten die auf jeden Fall dann auch halt storytechnisch mehr Freiheiten sich erlauben. Mhm. Und deswegen finde ich gerade das Ende so interessant, weil zu dem Zeitpunkt, du kommst jetzt glaube ich nochmal auf die Jahreszahlen zu sprechen.
Er ist tatsächlich nach der Painkiller-Tour 92
aus 92, okay.
Genau, und aber dann 2004 wieder.
Ja, und hast du ja auch nachgeguckt, wann Ripper Owens wieder Priest verlassen hat?
Warte, sage ich dir jetzt. Mhm. Aber das stimmt, also das mit dem Ende, das war jetzt richtig. Warte, bevor ich jetzt komplett eine falsche Zahl sage. Der war von 97 bis 2003 da, also genau in der Zeit, wo der, ja, Film, wo der war, Film erschien. Noch in der
und
Band.
Das, wie gesagt, das ist doch interessant, mhm, weil in dem Film wird dann schon gezeigt, dass er wieder geht und wieder durch einen neuen ersetzt wird. Und bei Priest war es ja ein bisschen anders. Bei Priest kam ja wirklich Rob Halford zurück.
Und ist bis heute da.
Ja.
Haben wir auch live gesehen.
Und aber so eine ähnliche Geschichte ist dem armen Tim Ripper Owens ja dann auch wieder passiert, weil der ist, nachdem er dann bei Priest raus war, bei Iced Earth eingestiegen, hat Matthew Barlow den ersetzt. Hat man
vielleicht schon auch mal gehört in unrühmlicheren Sachen, was John Schaffer gemacht hat. Ja, was soll, ich wollte nicht
unterbrechen. Also Iced Earth ist ein Thema für sich, ja, aber der ist auf jeden Fall dann für Matthew Barlow eingestiegen in Iced Earth als Sänger. Hat dann auch ein Album mit denen aufgenommen.
The Glorious Burden. Das
und war ist dann auch wieder ersetzt worden.
Ziemlich schnell. Der ist da auch mit glaube ich, nicht ohne Knatsch gegangen worden. Das war tatsächlich mein erstes Iced Earth Album. Und ich weiß noch, das war, ich habe damals, und das war als Beilage, ich habe damals den Metal Hammer abonniert. Und das war die das Abo-Geschenk, die Abo-Prämie. Und konnte damals mit dem Album gar nicht so viel anfangen. War damals nicht so ganz meine Musik. Ich weiß, ich fand es damals irgendwie auch mit der Thematik, mit diesem amerikanischen Bürgerkriegsding, ja, hat mich nicht so abgeholt.
Ja, die Glorious Burden ist auch nicht das Vorzeigealbum.
Genau, aber ich muss sagen, ich habe dann irgendwann nach Jahren, so, als ich auch so mit dieser Musik mich gewissermaßen mehr angefreundet habe, mal reingehört, da sind schon ein paar coole Songs drauf auf dem Glorious Burden-Album. Aber Iced Earth ist auch generell nicht so ganz meine Band und ich kenne da nicht wirklich viel. Ich weiß, die Barlow-Ära ist natürlich die legendäre Ära mit hier, oh Gott, Something Wicked,
ja.
Aber da bin ich auf jeden Fall nicht der Experte. Aber genau, wie du halt schon gesagt hast, ist im Prinzip hat der Film das schon so ein bisschen vorweggenommen, was mit Tim Owens passieren wird, dass er dann eben doch die Band verlassen wird. Ich weiß nicht, wie das war, ob er sich da auch songwriting-technisch da einbringen konnte bei Priest. Nee. Nee, ne? Also der Part passt dann auch. Es gibt dann irgendwann nämlich, nachdem die ersten Touren und so die erste Freude verflogen ist oder und der Alltag so ein bisschen mehr einsetzt, sieht man die, wie die im Studio sind und eben neue Songs aufnehmen. Und da hat Izzy oder Chris, Mark Wahlberg halt,
genau,
auch Input halt für geschrieben und wollte das halt machen, und aber das wird ja sofort
abgegeben. Also der kommt rein mit einem Block geschriebener Songs und sagt, hier Leute, hört euch das mal an. Und die sagen direkt, nee, ist ja eine schöne Geschichte, aber
schönes
die Songs sind Geplacher schon fertig und die machen wir.
Genau, das machen die dem wirklich.
Es wird ihm auch knallhart ins Gesicht gesagt, wir schreiben die Songs, du singst.
Ja.
Also ist auch eine klare Kante, ne?
Ja,
also.
Und da kommt auch, und das merkt er dann ja auch, dass da gerade dann in dem Moment so das Karma ihn trifft, weil das, was die dem sagen, so war der ja seiner alten Band gegenüber komplett genau, in dem Modus. Und da trifft es ihn halt. Das kommt dann so Full-Circle-mäßig zurück zu ihm. Und ja, und da merkt man auch, dass er damit halt auch gar nicht so, der akzeptiert das, der gibt dann da auch keine Widerworte. Aber man merkt einfach, dass das an dem nagt. Ne, dass der nicht so der Typ ist, der sich da halt nur so als Hired Gun irgendwie in so einer Band sieht, sondern auch sich einbringen möchte halt.
Ja. Und auch selber kreativ sein und.
Genau, und da fängt dann langsam ja auch so quasi für ihn so der Anfang vom Ende an bei, von seiner Zeit bei Steve
Dragon. Da geht's abwärts.
Ja, es gibt natürlich super viele Rock-Klischees, die man da sieht in dem Film, von zertrümmerten Hotelzimmern, eben Exzesse mit Groupies, Fernseher, die aus dem Fenster geworfen werden, so die Klassiker halt.
Drogen.
Wo man dann ja, wo ich gar nicht weiß, ob Judas Priest jemals so heftig halt unterwegs waren.
Ich glaube, ich konnte mich auch, während wir den Film geguckt haben, nicht zusammenreißen und bei dieser ganzen Hotel-Zerstörungs- und Party-Szenerie, da musste ich sofort natürlich an Motley Crue denken. Mhm. Das liegt auf der Hand. Aber das ist so ein bisschen dieses Klischee-Rockstar-Lifestyle. Wir dürfen alles, ne?
Und vor allem 80s halt, ne?
Der Film 80s, genau. 80s. Ja, der Film, genau. Der spielt auch im 85.
Ja.
Und das wird auf jeden Fall auch ganz klar, wenn man sich die Haare anguckt, wenn man sich die Musik anhört. Der komplette Soundtrack ist auch gespickt mit tollen 80s Metal, Hair Metal Sachen. Und wenn man auf so eine Musik steht, dann kann man sich den Soundtrack auf jeden Fall auch mal anhören. Das ist eine saubere Compilation. Und ich würde sagen, ich habe auch Almost Famous im Kopf. Ich habe auch zum Beispiel den Motley Crue-Film im Kopf. Den gab es ja auch mal vor ein paar Jahren.
The Dirt. Habe ich nicht gesehen. Ich muss ja sagen, Motley Crue ist gar nicht meins. Ich finde die so unsympathisch, also richtig, richtig unsympathisch, dass ich mich auch nie mit der Mucke von denen beschäftigt habe oder den Film geguckt habe. Ich weiß, dass der super, super gut sein soll. Also der kam ja wirklich gut an und irgendwann muss ich den auch mal gucken. So wie wir jetzt hier gerade auch so wieder Musikfilme irgendwie geguckt haben, muss ich den mal nachholen. Aber ich hasse Motley Crue. Ich weiß gar nicht, ob das noch berechtigt ist, aber gar nicht meine Band. Ich muss auch dazu sagen...
Wir beenden den Podcast, der Raff muss jetzt leider gehen.
ich muss auch
das
sagen,
war die letzte Folge.
In dem Film, also was ich zum Soundtrack sagen möchte, da sind wirklich Hits drauf, ne? Also es ist super geil. Gleichzeitig muss ich sagen, diese Art von Metal ist gar nicht so sehr mein Metal. Dieses 80er Jahre Glamrockige und wir laufen rum wie Tussis und schminken uns und tragen Spandexhosen und so, ist im Grunde gar nicht meins, obwohl es da durchaus viele Songs gibt, die ich mag. Und die heute schon erwähnten Steel Panther finde ich spitze. Also ich bin großer Steel Panther-Fan.
Die machen ja genau das.
Die genau das machen und halt auch auf 11 gedreht das machen.
Ja.
Die haben da aber noch so einen sympathischen Augenzwinkerer drin.
Ja, klar, das ist ja noch überladen.
Und irgendwie dadurch, dass die so anachronistisch sind und eigentlich halt 30 Jahre zu spät zur Party gekommen sind oder zumindest bekannt geworden sind. Ich glaube, die waren schon lange dabei, zumindest einige Musiker aus der Band. Genau, damit kann ich was anfangen. Die finde ich auch wirklich cool. Vor allem das Debütalbum ist Spitzenklasse. Die Balls Out ist cool. Wie heißt das Album, wo die da so Jünger Jesus-mäßig drauf sind?
Ich habe das Cover nicht vor Augen.
Komme ich gerade nicht drauf. Vielleicht komme ich gleich drauf. Das Album finde ich super geil, wo halt, da sind halt auch Hits drauf. Wie auch immer, soll ja nicht um...
Die haben ja schon 5, 6 Alben rausgehauen, ne?
Ja.
Das ist schon... Aber genau, also das, was die machen in witzig, ne, ist ja da damals noch ernsthaft aufgenommene Musik gewesen.
Ja, all
aber ich wollte jetzt trotzdem eben sagen, die ganzen Musikfilme über diese Jahrzehnte, sag ich mal, da würde ich sogar fast den Superlativ anwenden und Rockstar ganz oben ansetzen.
Das ist eine harte Ansage, zu der ich gar nichts sagen kann, weil ich allein auch jetzt schon die Filme, die du genannt hast...
Almost Famous hast du nicht gesehen?
Auch Almost Famous nicht gesehen, nein.
Mhm.
Den Titel kenne ich natürlich, ne, bekannte Namen. Aber ich war mit solchen Rockstar-Picks, das ist ja auch so eine Art Biopic halt, ne?
Ja.
Fiktives Biopic. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal im Kopf, so dass ich diese Filme nicht so cool finde und hab die einfach ignoriert.
Mhm.
Weil... ohne dass ich dir da jetzt ein Beispiel nennen kann, ich da immer so das Gefühl hatte, dass das so sehr auf Klischees aufgebaut ist und dass alles so ein bisschen hohl ist und eigentlich mit der richtigen Art, wie das war, nichts zu tun hatte. Das liegt aber auch daran, weil ich eben, glaube ich, mit diesem Glam- und Rockstar-Ding, vor allem diese 80er-Variante, die wir hier auch in dem Film gesehen haben, wirklich nie etwas anfangen konnte.
Ja, das ist ja der schmale Grat zwischen wir zeigen ein Klischee und das ist es, oder wir kritisieren das oder legen da auch noch einen Finger drauf.
Ey, ne? Das meine ich gar nicht für den Film bezogen. Der Film macht das super. Mhm. Und, ne, und das sind ja so Sachen, es war einfach, die Bands, die oft in solchen Filmen gezeigt wurden, waren einfach nicht in meinem Interessensbereich, dass ich da mir das reingezogen habe. Und dadurch habe ich aber, glaube ich, auch einfach gute Sachen verpasst. Zum Beispiel Almost Famous, der ja wirklich auch ein Classic ist mittlerweile.
Ja,
den muss ich auf jeden Fall mal
nachholen. Ein bisschen anders angesiedelt. Mhm. Der spielt oder erzählt die wahre Geschichte auch von einem Journalisten, der damals als kleiner, ich glaube, Schulzeitungsschreiber irgendwie von lokalen Bands dann irgendwie was mitgekriegt hat. Dann hat die da mal, war eine Tür auf und der begleitet dann eine Band als Journalist und schreibt für die so ein bisschen und lernt dadurch dann das ganz große Business kennen und wird überall und ist dann, glaube ich, nachher im Rolling Stone. So, also ist auch ein sehr schöner Film, habe ich aber auch schon ewig nicht mehr geguckt.
Ist der auf
70er Jahre. Wahre
Begebenheiten oder ist das?
Ja, das ist eine wahre Begebenheit. Hm. Ja.
Ja, muss ich mir mal reinziehen. Auf jeden Fall.
Ja, zurück zu Rockstar.
Zurück zu Rockstar.
Man könnte vielleicht noch sagen, der Regisseur Stephen Herrick.
Ein paar bekannte Sachen gemacht.
Hat ein paar bekannte Sachen gemacht. Mir persönlich ist in der Filmografie auf jeden Fall Bill und Ted.
Ja, auf jeden Fall.
Und Critters am liebsten.
Ja.
Aber der hat auch ganz andere Sachen gemacht, die man jetzt nicht in irgendein Genre-Nische packen würde, sondern auch so richtige Hollywood-Dinger wie 101 Dalmatiner irgendwas hat er gedreht. Ja, was fällt mir noch ein? Auf jeden Fall auch so Kinderunterhaltungssachen. Also der hat schon eine große Range an Sachen, die der inszeniert hat. Und deswegen finde ich Rockstar auch nochmal hervorzuheben. Ne, also der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und die Musik des Films, also jetzt nicht die Songs, die ich eben schon erwähnt hatte, die im Film eingestreut sind aus dieser Zeit, sondern die Musik im Film, die Band Steel Dragon spielt und auch die sind ja auch quasi das in Superband gecastet worden, um das zu machen. Ne, also es ist auch, da steckt auf jeden Fall wirklich Liebe auch zu diesem Genre dahinter.
Das merkt
man
auch.
Als Musik, das merkst du total.
Die Songs sind spitze.
Die Songs sind 1A geschrieben.
Ja.
Die könnten aus dieser Zeit sein. Und ja, also eine Superband ist, also das ist wirklich jetzt Zach Wild, haben wir eben schon erwähnt. Aber
ohne Bart,
auch,
irritierend.
Ja, das ist echt, das ist weird, aber man erkennt ihn trotzdem an seinen Moves.
Ja, definitiv.
Und man sieht auch noch hier
Slash
ohne
genau. Hut, irritierend.
Auch das, ja. Ja, und und auch der Sänger von der quasi, das sollte man auch, fällt mir jetzt gerade noch so ein, also im Film, wenn die Figur von Mark Wahlberg singt, ist das nicht seine eigentliche Stimme, sondern da ist ein anderer Gesänger auch extra gecastet, der tatsächlich auch in einer Tribute-Band gespielt hat und die hießen Steelheart. Ja, und das ist auch so ein Ding, ne? Also auch dann so jemanden, aber also das passt hervorragend. Also das ist auch wirklich die Lip-Sync von Mark Wahlberg und dem Gesang ist wirklich 1A.
Ja, es fällt gar nicht so auf, dass er es nicht selber singt.
Fällt gar nicht auf. Also, und das ist wirklich eine tolle Gesangsstimme. Und das weiß der Film aber auch.
Ja. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen zurückgehen und dich fragen, wo du den Film das erste Mal gesehen hast?
Ja, ich habe den das erste Mal gesehen auf DVD, als der in die Videotheken kam. Also auch um 2001, 2002 rum. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis die bei uns erschienen ist. Im Kino lief der leider bei uns nicht. Also in Deutschland schon, aber bei uns im Kino nicht. Ich habe früher mal im Kino gearbeitet. Und da lief der nicht. Und ich hatte mich aber dadurch, dass ich andauernd in den Videotheken unterwegs war, ist der mir sehr schnell aufgefallen und ich habe mir den sehr schnell ausgeliehen und angeguckt. Auch weil ich Mark Wahlberg eben nicht für Planete Affen zum Beispiel als schlechten Darsteller gesehen habe und den immer in guter Erinnerung an Boogie Nights behalten werde. Könnte man ja mal erwähnen. Dirk Diggler ist der König.
Ey, ja, ja, ey, der hatte ja vorher noch, ich kannte den dann eher noch aus Free Kings,
ja,
den ich sehr, sehr cool finde. Und ja, der Planet der Affen, der Tim Burton'sche Junge, das ist ein Thema für sich halt, der auf jeden Fall. Das ist
echt ein stranger Versuch.
Also ich finde, die Affenkostüme sind, mochte ich, aber ich fand, der Film war so cringe. Also das war ein kompletter Unfall irgendwie. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Der war weird. Ich erinnere mich noch, was ich da, glaube ich, cool fand, war das Ende, wo diese Abraham Lincoln-Statue als Affe ist. Das ist ja dann so, ne?
Ja, ja, ja.
Das Ding irgendwie, daran erinnere ich mich positiv. Und ansonsten nichts. Helena Bonham Carter, die also, Optik also, da, Junge, Junge, Junge.
Keine, also ich würde keinem von dieser Produktion irgendwas gutheißen. Nix. Das, ja. Also auch Tim Burton sollte am liebsten seinen Namen daraus streichen lassen.
Too late.
Aber Mark Wahlberg war zu dem Zeitpunkt 2001 oder 2000, wo der Film gedreht wurde, nämlich noch gar nicht so groß wie jetzt heute, sag ich mal, wo den jeder durch Ted zum Beispiel kennt oder die etwas anderen Cops.
Oh, den mag ich ja sehr, sehr gerne.
Ja, der ist top.
Habe ich immer die Geschichte erzählt, wie ich den das erste Mal gesehen habe?
Nee.
Bock, ganz kurz, um hier immerhin im Mark Wahlberg-Thema zu bleiben. Den habe ich im Fernsehen gesehen, auf ProSieben. Und ich habe einfach mal so vorbeigesappt und dann fängt ja der Film an mit hier Dwayne The Rock Johnson, Samuel Jackson in super cool. Und ich hatte gar keine Ahnung von dem Film. Ich wusste nicht, dass der von Adam McKay ist. Ja. Ich wusste halt, gut, Will Ferrell, Mark Wahlberg, aber und habe nichts erwartet. Komm, ich guck mal die ersten 10 Minuten. Und der Film hatte mich ab dem Moment, wo The Rock und Sam Jackson da von diesem Hochhaus springen und siehst du da diesen Busch? Da landen wir jetzt und dann sind wir safe so und dann sind die einfach tot. So, und ab dann hatte der Film mich.
Ja, und ich fand das ist großartig.
Film, und ich fand den Film so geil und das habe ich nur einmal in meinem Leben gemacht. Der lief halt um 2015 und als er vorbei war, lief halt noch irgendwas, weiß ich nicht mehr und dann lief der nochmal in der Wiederholung und ich habe dann nochmal die Wiederholung geguckt in der gleichen Nacht.
Geil.
So, das ist meine Geschichte zu die etwas anderen Cops und wie gesagt, habe ich nur das eine Mal gemacht. Das dazu.
Dass du denselben Film zweimal hintereinander guckst.
Ja, und zwar so im Fernsehen, so mit diesen 2 Stunden Pause.
Verrückt.
So gut fand ich den.
Ja, also was auf jeden Fall bei Rockstar nochmal zu merken ist, die Songs sind super geschrieben, der Cast ist toll und die hatten alle richtig Spaß daran. Die hatten richtig Bock darauf. Und man sieht auch im Abspann so kleine Outtakes, so kleine Snippets, kleine Aufnahmen von den ganzen Bühnenaufbauten und Konzerten, die gegeben haben. Und die haben da richtig abgefeiert. Also die hatten richtig Spaß.
Und ich finde, man merkt auch, dass die durchaus wissen, wie die Szene funktioniert. Also das ist jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, oh, wir machen jetzt, wir kommen hier aus dem Film und wollen Kohle machen und machen jetzt einen Film über Musik oder Rock, sondern die wussten auch so, also wo, das finde ich sehr auffällt, dass die wissen, wovon die reden, war es zum Beispiel, als diese Fangruppen aufeinandertreffen und die sich streiten. Das ist ja so richtig dieser Nerd-Streit, so, was, du hast diese Jacke an, als ob der da rote Verzierungen drauf machen würde, bababa.
Und dann gibt's Bambule.
Und ich muss ja gestehen, da erkenne ich mich so ein bisschen wieder in jüngeren Jahren, wenn man da so noch in diesem kompletten Fanboy-Modus drin war. Mittlerweile denke ich mir, Junge, was stimmt da nicht mit euch? Ey, das ist so dieses Ding so, wir sind alle Individuen, aber das, wir laufen halt trotzdem irgendwie einem hinterher und jeden Aspekt der Optik, des Daseins und so wird da geklaut. Oder
ich fand das auch super charmant, alles wie das dargestellt wurde.
Aber das
ein kleines bisschen drüber, ein kleines bisschen drüber ist die Szene, wie Mark Wahlberg eingeführt wird, indem die Kamera in sein Zimmer fährt. Die komplette Wand ist mit Postern ausgelegt. Okay, so weit, so gut.
Ja.
Aber mitten im Raum steht ein lebensgroßer Pappaufsteller von seinem Idol. Ja. Das fand ich ein bisschen drüber.
Ja, stimmt.
Aber ansonsten ist es wirklich akkurat.
Aber es passt natürlich zur Figur, weil der war wirklich in seinem Worshipping sehr drüber.
Ja, das stimmt.
Der hat auch am Anfang ja gar nicht drüber nachgedacht, überhaupt mal eigene Songs zu schreiben, ne? Weswegen der ja da bei der Band unter anderem rausfliegt in seiner eigenen, so, sondern einfach, nein, ich mach nur hier diese Steel Dragon-Geschichten. Und da dachte ich mir auch schon am Anfang so, ja, Junge, hör denen lieber zu, die meinen es ja gut mit dir. du hast dich da in irgendwas verbissen, was lass los. So wissen. Und das kommt dann ja am Ende im Grunde, ne? Das wäre vielleicht noch so ein Kritikpunkt. Der Film wird, der geht dann ja zurück nach Seattle und der geht dann ja nahtlos in diese Grunge-Zeit über. Ja. Und dann merkst du halt direkt, die Haare sind anders. Der trägt direkt diese Grunge-Klamotten. Ja. Die Mucke ist dann direkt anders. Und dann reunited er sich ja mit seiner alten Band, die auch alle dann auf einmal diesen Grunge Style fahren, ja. Wo man dann ja auch sieht eigentlich, ne, dass hier Individualismus hin und her, es ist auch eine Zeitgeist und eine Szenengeschichte und ja. Leute switchen halt auf Szenen und das sollte
man. Das ist ja auch wieder eine schöne Beobachtung von den Machern des Films, dass sie die Zeit damit aufgegriffen haben, wie viel ja. das später ist, sich entwickelt hat. Also insgesamt sind da auf jeden Fall viele kleine Details, die man entweder sich so vorgestellt hat oder die man auch irgendwo schon mal so mitbekommen hat, dass das auch wirklich so ist.
Ja. Ja, der war cool.
Würdest du ihn weiterempfehlen?
Ja. Also ich würde sagen, wer irgendwie was mit im auch nur im weitesten Sinne was mit Rockmusik oder Metal zu tun hat, der kann den gut gucken. Das ist gute Unterhaltung. Der ist nicht zu lang oder so, sondern hat halt so eine normale Filmlänge. Sehr kompakt erzählt. Ich finde, die Darsteller sind cool. Ich fand Jennifer Aniston auch sehr cool in dem Film. Ich finde die manchmal, finde ich die nicht so gut in Filmen. Manchmal nervt die mich irgendwie. In dem Film nicht. In dem Film hat die eine sehr coole Rolle gespielt und eine sehr coole Ausstrahlung gehabt.
Und auch eine geerdete Figur.
Komplett geerdete Figur. Genau, das fand ich auch. Die spielt eine sehr coole Figur. Also ein sehr cooler Charakter. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen kann oder ergänzen kann zu dem Film.
Also ich wollte noch kurz sagen, der in der Produktionstitel des Films war Metal Gods.
Angelehnt an Rob Halford.
Aber die haben sich dann auch dagegen entschieden, weil es auch mit Rockstar vielleicht noch ein bisschen mehr potenzielle Zuschauer gibt als mit Metal Gods.
Und plus, wenn es Metal Gods wäre, wäre ja Rob Halford ja auch wirklich nur eine Randnotiz im eigenen, also es ist ja eher wirklich lose an Judas Priest orientiert.
Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, das war so ein Interview oder was, irgendwas habe ich da gesehen und da wurde ja Rob Halford auf den Film angesprochen und es hörte sich auf jeden Fall nicht so an, dass da irgendwie böses Blut mit verbindet. Also die haben sich wohl wirklich damit auseinandergesetzt und haben aber dann gesagt so, nee. Und ist aber jetzt auch nicht so, dass die dann nachträglich irgendwie da sauer drauf sind oder irgendwas kritisieren und sagen, das war gar nicht so und so, ne? Weißt du, was ich meine?
Es wäre auch nicht gerechtfertigt gewesen, denke ich, weil auch wenn das nicht akkurat ist, der Film behauptet ja auch nicht, dass der eine Judas Priest Story ist, genau, sondern ist was Eigenes, ist halt daran angelehnt.
Das kann man kann den Film sogar gucken, ohne das zu wissen.
Genau. Absolut, ne? Das funktioniert auch, ohne dass man das weiß. Und ich finde auch, trotz allem, dass der Film auch irgendwie so die Schattenseiten des Erfolgs zeigt, kommt da ja niemand so als komplettes Arschloch rüber. Da wird ja niemand, also, ne, es gibt komische Gestalten da, aber die sind halt alle in dieser Welt und verhalten sich dementsprechend. Aber keiner ist ja so der Ultra-Arsch oder der Ultra-Böse oder so. Mhm. Ne, sogar dieser Peter Pettigrew-Typ, der Manager, der so am ehesten so ein bisschen schmierig rüberkommt. Sogar der kriegt dann ja irgendwann diese Tiefe halt in diesem Bargespräch, wo man auch merkt, dass der ja auch nicht so ganz verdorben ist. Also seine Backstory halt gibt
der
dem
ist auch
halt
gebrochen.
Genau, der ist halt auch ein armes Schwein im Grunde halt, ne? Und die schießen sich dann alle in den Partys und mit Alkohol weg und sind innerlich leer.
Ja. So wie wir.
So wie wir. Ja. Full circle around, ja. So ist das. Ja. Cooler Film. Mal gucken, welchen Musikfilm wir da machen. Aber genau, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Lieblingsmusikfilm? Schwierig. Mir fällt jetzt so auf Anhieb auf jeden Fall Detroit Rock City ein. Den mag ich sehr, sehr gerne.
Okay.
Den finde ich wirklich cool. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben schon bei Deathgasm auch so ein paar gedroppt. Ich glaube, das gleiche Thema hatten wir bei Deathgasm, sodass der natürlich auch irgendwie weit oben ist. Der hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und eben, Metalhead hatten wir damals ja schon gedroppt. Und Happy Metal, über den haben wir, glaube ich, auch schon
gesprochen. Lords of Chaos.
Lords of Chaos. Lords of Chaos müsste man eigentlich auch mal.
Ja, ist auch ein schöner Film.
Den, genau, auch bei allen historischen Unkorrektheiten oder künstlerischen Freiheiten, die sich...
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, der beste Musikfilm. Nee, also ich habe jetzt wirklich von Rockfilmen, ne, also weil wenn es generell um Musikfilme geht, dann wird es ja noch viel weiter das Feld.
Ja.
Dann hätte man ja auch Bohemian Rhapsody mit berücksichtigen müssen.
Und den fand ich
toll.
Ja.
Den fand ich toll.
Ich meine, du bist hier der große Queen-Fan, ne? Das bin ich ja gar nicht so.
Also das müsste man vielleicht kurz erwähnen. Also ich bin da wirklich eingefleischter Queen-Fan seit 100 Jahren. Und auch wenn es da Ungereimtheiten und falsch dargestellte, zeitlich falsch dargestellt und auch manche Sachen dramatisiert wurden, alles nicht ganz so akkurat. Aber wenn man den als Film guckt und wenn man den einfach genießen kann, dann ist der wunderschön. Also der hat mir wirklich einen guten Eindruck gemacht. Der hat mir toll gefallen. Ich habe den auch gerne im Kino gesehen.
Hm? Haben wir auch im Kino gesehen.
Und wie gesagt, auch bei all den Ungereimtheiten kann man den das nicht böse nehmen. Das ist toll gemacht.
Ich finde auch, der war sehr rund und ich erinnere mich, dass das gutes Popcorn-Kino war. Die Musik war auch gut, die hat da ja auch sogar noch mehr Platz eingenommen jetzt als hier in dem Film, fand ich. Also dass die Stücke, in meiner Erinnerung zumindest.
Ja gut, das sind mehr Backkatalog, ne?
Ja.
Also du hast bei Queen natürlich eine ganz andere Hausnummer an Songs, aus denen du dich bedienen kannst.
Und halt echte Songs dann auch, ne? Weil es dann ja auch um eine echte Band geht.
Ja.
Aber ja, den... vielleicht auch mal was für dich. Also, dass wir den mal hier besprechen, da kannst du da dein Queen-Fantum freien Lauf lassen.
Ja. Das wird aber dann wahrscheinlich 5 Stunden oder so sprengen.
Dann ist das eben so. Dann gibt's eine Doppelfolge. Ja. Ey, ich habe den Eindruck, dass wir soweit eigentlich mit allem durch sind.
Ja.
Mir fällt
ich kann ihn empfehlen, ich finde den super. Ich weiß nicht, warum es davon nicht irgendeine High-End Platinum Edition gibt, die man sich zu Hause ins Regal stellen darf. Der ist viel zu unbekannt und ich finde den richtig gut.
Ja, ich meine auch, der wurde so in den Videotheken wurde der durchaus beworben, meine ich. Also ich erinnere mich zumindest an das Poster aus meiner Kindheit, aber aber eben den, ich wüsste auch nicht, wer den jetzt so alles kennt. Ja. Naja.
Ich habe den Soundtrack original, das wollte ich noch sagen. Viel angeben.
Sehr gut. Ja.
Ja.
Ey, ich glaube, wir haben vielleicht doch einen Fehler gemacht, dass wir nicht vor der Aufnahme gegessen haben. Bei mir fällt auf, ich habe mega Hunger und frage mich, ob das sich jetzt negativ hier auf Plauderlaune...
Wir sind auf 45 Minuten.
Ach doch, so lange?
Ja,
das reicht.
Das ist okay.
Gefühlt sind wir bei 25 Minuten gerade.
Wir wollen ja jetzt auch nichts erzählen, was super uninteressant noch hinzugedichtet wird.
Ja, doch.
So, ja? Dann gehe ich schon mal hoch.
Ja. Nee. Ja, ey, wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ja, wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß.
Wünschen einen schönen Tag, was auch immer heute sein mag. Wir wissen ja noch nicht, wann wir das, ausgestrahlt hier hochgeladen wird. Also, wir sind da ja gerade so quasi dabei, dass alles...
Genau, das ist gerade in Vorbereitung.
Also wenn ihr das hört, sind schon ein paar Folgen gelaufen, aber genau, wir sind jetzt gerade, um in der Timeline zu bleiben, in Release-Vorbereitungen. Mhm. Und ja... Bleibt uns gewogen, viel Spaß.
Und ich weiß nicht, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir jetzt da wirklich drauf zurückblicken könnten. Aber wenn ihr das jetzt hört und ihr habt irgendwelche Ideen oder Kommentare, was wir verbessern könnten, schreibt uns.
Oder auch nicht.
Oder lasst es einfach sein.
Wir können eh nicht lesen.
Wir machen das eh besser, als ihr wollt.
Nee, wir sind für Feedback. Um Feedback sind wir natürlich dankbar.
Dann... einen schönen Tag.
See ya.
Stand up and shout.